mit Ihrem Bericht beginnen werden.
Ja, soll ich dann von 1941 beginnen?
Ja, ich will...
Oder ganz kurz, ich bin in Triest geboren, nicht wahr, weil mein Vater dort Zollbeamter war. Wir sind dann 1912 nach Kocsi besiedelt. Ja. Er als Kocsier ist damals pensioniert worden, nicht? Und habe dann in Kocsi da die Schulen besucht und bin als 18-Jähriger, 18,5-Jähriger 1926 zur jugoslawischen Fliegerei gegangen, weil mit dem Studium waren die Aussichten sehr schlecht. Man wollte Kocsi im Gymnasium nicht tun. Ich habe zwar in der ersten Klasse versucht, ohne die Sprache zu kennen, natürlich habe ich es nicht geschafft, nicht? Was ich dann später in Abendschulen nachgeholt habe und habe dann bis 1. Januar 1941 in der jugoslawischen Luftwaffe als Jagdflieger und Fluglehrer und verschiedenen ähnlichen Funktionen gedient und dann bin ich als Deutschstämmiger pensioniert worden.
Herr Schnell, nicht vielleicht besonders interessant, aber welchen Rang haben Sie da erreicht?
Ich war Oberstabsfeldwebel mit abgelegter Offiziersprüfung und man wollte eben nicht, dass ich...
Noch höher rücke.
Erstens das und zweitens, ich war ja allein in der Jagdmaschine. Wir hatten 109, mehr 109 Maschinen gerade von Deutschland gekauft, ein Jahr vorher. Und da war ich und auf englischen Maschinen überall und da bin ich doch allein drin, nicht wahr? Und man wollte eben, wir waren nicht tragbar. Alles, was deutschstämmig war, nicht wahr? Und das waren wir drei, vier Piloten. Wir waren nicht tragbar, nicht wahr? Und sind eben in den Ruhestand versetzt worden.
Interessant, dass Sie Mi 109 bekommen haben.
Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja, ja. 98 Stück und die habe ich genau ein Jahr geflogen unten und habe dann die anderen wieder eingewiesen, nicht wahr? Weil ich war eines der ältesten Piloten schon, nicht wahr? Mhm. Und nachdem ich alle, auch englische Maschinen, wie wir moderne Maschinen bekommen haben, hat sie immer meine Elite-Staffel zuerst bekommen. Da waren so erfahrene Piloten, nicht? So hatten wir auch die modernen englischen, die Spitfire, also die Hurricane, die 8 MGs hatte und so. Und dann später kamen, wie gesagt, die 109, das letzte Jahr, nicht? Und wie ich schon sagte, war ich in, habe die einjährige diese Vorbereitungsschule absolviert, um in den Offiziersrang, nicht wahr? Aber das hat dann nicht mehr geklappt und ich bekam meinen Pensionsbescheid am selben Tag, wie meine Kameraden befördert worden sind.
Bitte, ja, es funktioniert schon.
Ja, Anfang Januar 1941 bin ich da mit meiner Familie, meine Frau stammt aus dem Banat, und meinen zwei Kindern nach Kocsi umgezogen, um eben zu sehen, was weiter werden soll aus mir, nicht wahr? Weil ja als knapp 33-jähriger Pensionist ich noch nicht die Absicht hatte, mich definitiv in den Ruhestand zu begeben, sondern dass ich dann noch was machen werde, nicht? Na, mittlerweile brach dann der Krieg aus. Und kurz darauf waren dann die Umsiedlungsverhandlungen eingeleitet worden. Man wusste schon, dass die Umsiedlung stattfinden wird. Man hat auch schon von der Untersteiermark gesprochen, denn Hitler wollte ja eine klare ethnische Grenze schaffen. Und na, da haben wir eben mitgearbeitet. Etwa ich habe da im Wald herum die Vermessungen, die Berechnungen der Bäume, der Parzellen. Meine Frau hat dann an den Ausfällen der verschiedenen großen Bögen mit Herrn Rom, der das geleitet hat. Bitte? Wer mit ihm mitgearbeitet hat?
Hm? Ja, ich habe im Grundbuch gearbeitet und meine Mitarbeiterin war Fräulein Maria Jonke und Herr Klemencic unter der Leitung von Herrn Richard Lackner.
Ja, und wie gesagt, es haben da verschiedene Equipen an den Waldvermessungen gearbeitet. Dann sind Kommissionen aufgestellt worden, die die Häuser abgeschätzt haben. Und damit waren so die materiellen Vorbereitungen für die Umsiedlung geschaffen. Und dann kam ein Sonderzug aus Deutschland, aus dem Reich, unter der Leitung von Polizeioberleutnant Herrn Zabel. Und er hat dann die Übernahme und die Besichtigung der Umsiedler vorgenommen. Durch den Sonderzug sind wir, also das war eine Durchschleusung, hat man
ja,
das genannt.
Habe ich schon gehört, ja.
Ja, das war eine Durchschleusung und da sind wir eben auch
erfasst
worden, etwa personell, und haben dann den Unsiedlerausweis bekommen und damit waren wir als Unsiedler aufgenommen und haben nur noch den Termin abgewartet, wann wir an die Reihe kommen, um umgesiedelt zu werden. Und das war konkret in meinem Fall im Dezember 1941. Wir sind dann mit einem natürlich Sonderzug. Mit unserem beweglichen Hab und Gut in Gurkfeld gelandet.
Verpackt, ja.
Ja, in Gurkfeld gelandet, wo uns schon die Wohnungen erwartet haben, etwa. No, da haben wir uns eben häuslich eingerichtet, so gut es eben ging. Und wir sind eigentlich zufrieden gewesen, weil die Familie war gut untergebracht und hatte ich mich zur Luftwaffe gemeldet gehabt, weil ich ja, wie ich schon erwähnt habe, aktiver Jagdflieger war und wollte eben die Sache weitermachen in dem Beruf. Und man hat mir gesagt, ich soll die Umsiedlung abwarten, dann geht es einfacher, weil ich dann schon eingebürgert bin, jetzt würde es eben etwas schwieriger sein. Na, und nach der Umsiedlung bin ich dann zur deutschen Luftwaffe gekommen und bin eben meinen langjährigen Erfahrungen etwa gemäß eingesetzt gewesen, wieder zur Ausbildung von Jägern, Nachtjägern und was man schon so macht in der Fliegerei.
Danke. Bitte sagen Sie mir, liebe Frau, wie ist es Ihnen ergangen als Hausfrau in der neuen Heimat?
Ich kann nicht klagen. Wir sind sehr gut versorgt worden mit Lebensmitteln, mit den Karten. Nicht wahr? Und ich in Oktober 1942 habe ich ein Kind zur Welt gebracht noch, und so, dass ich mit drei Kindern da war. Und als der Krieg zu Ende war, da ist mein Mann, da habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Mann verschollen ist. So war ich da mit drei Kindern und bin dann mit einem Sonderzug geflüchtet. Ich wollte nach Österreich.
Ja, evakuiert seid ihr wohl.
Ja, wir sind evakuiert worden.
Am 5. Mai, also zu spät schon.
Ja, zu spät. Sind Sie behelligt worden unten von den Partisanen? Haben Sie irgendwie schwere Schicksale erleiden müssen?
Eigentlich nicht.
Nicht?
Nein, nicht, weil ich war mit den anderen Gotschieren, da in den Sonderzug, da hatten wir 14 Tage gehaust, auf der offenen Strecke draußen. Bei der Bahn in Marburg und haben gewartet, dass wir nach Österreich kommen. Aber das hat nicht geklappt. Und dann habe ich durch Bekannte habe ich das Glück gehabt, wieder nach Gurkfeld zurückzukommen.
Dank deiner Sprachkenntnis?
Ja, weil ich eben die kroatische Sprache beherrsche.
Deshalb mit den Kindern zurück?
Mit den Kindern und wie? Mit meinen ganzen Sachen.
Hab und gut.
Hab und gut zurück.
Und wie alt waren Ihre Kinder?
5, 4 und 1 Jahr.
Zweieinhalb, 4 und 6.
Und Sie sind in das gleiche Haus wieder zurückgekommen?
In das gleiche Haus wieder zurückgekommen. Ja.
Ja, war schon und das meiste geplündert.
Und keine Schwierigkeiten eigentlich gehabt?
Nein, ich habe keine Schwierigkeiten gehabt, weil meine Schwiegereltern sowie meine Schwägerin noch dort waren. Die sind nicht evakuiert, die sind da geblieben. Und haben mein ganzes Mobiliar gerettet dadurch.
Ja, die nackten Möbel, aber es ist ja viel verschleppt worden, Kleider, gut. Was so.
Aber jetzt, das müssten dann Ihre Eltern gewesen sein, ja. Die unten verblieben sind.
Ja.
Ja, und die Eltern Ihres Gatten konnten praktisch alles mehr oder weniger noch retten, beziehungsweise Sie sind nicht behelligt worden.
Nein, ich bin nicht behelligt worden. Im Gegenteil, durch die Schwägerin, sie hat im Gemeindeamt gearbeitet.
Ja.
Und da hat sie gute Verbindung gehabt mit dem Sekretär und er hat uns in Schutz genommen.
Mhm, schön. Wie lange blieben Sie dann unten?
Ja, bis zur Rückkehr meines Mannes war ich da, nicht wahr? Ich meine, ganz allein auf mich gestellt.
Ja.
Und wie mein Mann zurückgekommen ist, weil wir keine Wohnung hatten in Zagreb, da war ich.
Also Sie sind von Rand dann Richtung Zagreb?
In Gurkfeld hatten wir gelebt.
In Gurkfeld, ja. Also von Gurkfeld?
In Gurkfeld gelebt und bis 1947, als mein Mann.
Da muss ich weiterreden, das kannst du jetzt nicht so sagen.
Als mein Mann die Wohnung in Zagreb bekommen hat, sind die
bin ich nach Zagreb gekommen.
Zagreb. Gut, danke. Wenn Sie mir jetzt sagen, was Sie gemacht haben als Soldat zunächst.
Ja, Sie geflogen
halt. Wo waren Sie?
Ja, ich war meistens in Heimatkriegsgebiet eingesetzt, etwa als Fluglehrer und so weiter. Und Ende 43 ist die Zerstörerschule, in der ich damals war, aufgelöst worden.
Wo war das?
Das war in Memmingen. Und da sind Nachtjäger ausgebildet worden, nicht? Und es war schon Mangel an Flugzeugen und so weiter. Und also dieses Geschwader, diese Schule ist aufgelöst worden und mit den jungen Piloten an die Front als Zerstörergeschwader. Und ich bin dann in die Flugleiterschule geschickt worden, um als Flugleiter wieder meine Erfahrungen und so weiter anzubringen. Und nach Beendigung der Flugleiterschule bin ich dann nach dem Südosten versetzt worden, zuerst nach Agram, und kurz darauf bekam ich eine leitende Dienststelle im eine Fliegerhorstkommando, nicht wahr, in Bosnien, von wo aus Einsätze auch geflogen worden sind gegen die Bekämpfung der Partisanen und so weiter. Und hier habe ich eben den Flugleiterdienst gemacht. Wir sind aber Ende September 1944 von den Partisanen überrannt worden. Der Flug, also nach einigen Angriffen vorher schon, überrannt worden. Und da bin ich in der Flugleitung schwer verwundet zurückgeblieben. Nur ein Teil der Kommandantur konnte sich rächen von den Leuten. Die meisten sind gefallen, viele sind in Gefangenschaft gekommen, aber meistens umgekommen in den Kämpfen, weil wir ja stützpunktweise, nicht? Aber gerade ich in der Flugleitung bin verschüttet geworden und war allein da, weil der Feuerüberfall mit schweren Waffen so ganz unverhofft kam und dann die ersten zwei Volltreffer die Flugleitung zusammengeschossen hatten und so weiter, nicht? Na, ich kam dann da in Gefangenschaft, auch mit den kroatischen Fliegerhorstbesatzungen, nicht? Das war ein kroatisches Luftwaffenregiment, oben gelegen auch. Ja, und dann hatte man eben ein bisschen Glück gehabt, nicht, dass da einige waren, die da gut für mich gesprochen haben und so weiter, dass man eben am Leben geblieben ist, nicht? Und als man noch da die Sortierungen gemacht hat, wer wohin und wer mit wem was passieren soll, nicht wahr, haben die Engländer Wind bekommen, dass der deutsche Flugleiter da ist. Und die haben dann gleich die Hand draufgelegt, den Mann brauchen wir, weil die haben ja die Partisanen versorgt, aber niemanden gehabt, der da ein bisschen was verstanden hat, dass die Maschinen eventuell auch landen können.
Ja, ja.
Weil bisher haben die nur abgeworfen.
Nicht?
Und als es mir dann gesundheitlich etwas besser ging, ich hatte eine Gehirnerschütterung, Gehirnprellung und man vermutet auch einen Schädelbruch, hat man nachträglich in Deutschland festgestellt, nicht? Und ich bin dann als Schwerkriegsbeschädigter eingestuft worden, hat man mich dann ins innere Bosnien verfrachtet und hier habe ich einen Auftrag bekommen, in erster Linie gefragt worden, ob ich auch der Tito dienen will, nachdem ich den Hitler so treu gedient habe. Und der Kommissär sagt, mach nur so ein Zeichen, nicht? Da sage ich, ja, ich habe ja keine Auswahl, was Sie mir als Gefangenen zuteilen, das muss ich ja machen, sage ich, wenn Sie mich fragen, das ist ja nur eine Höflichkeit. Ja, ist in Ordnung, sagt er, wir wollen diese Wiese da ausbauen, damit auch Maschinen landen können, um verwundete Partisanen nach Italien zu bringen, nach Bari, und abgeschossene amerikanische Flieger auch zurückzubringen, nicht? Weil die haben sich dann da gesammelt in den Wäldern herum und dann, wo sie gehört haben, dass das Partisanenstützpunkte waren, sind sie dann irgendwie zusammengekommen, nicht? Ja, und diese Arbeit habe ich da gemacht, nicht? Und wie gesagt, ich hatte immer die schützende Hand der Amerikaner und der Engländer, die hier als Missionschefs waren, auch Russen waren da, nicht? Auch mit denen habe ich mich gut verstanden, weil die mich genauso gebraucht haben. Und ich bin gut behandelt worden von allen, was sehr interessant ist. Von den westlichen Alliierten habe ich es ja nicht anders erwartet, die waren wirklich ganz, aber der Russe war auch, die drei Russen waren auch sehr nett zu mir, muss ich direkt sagen, nicht so, also so kameradschaftlich, nicht?
Ja.
Ich habe meine Arbeit da geleistet, nicht? Und immer hat es geheißen, naja, wir werden ja sehen, was weiter passiert, nach dem Krieg wollen wir dann reinen Tisch mit dir auch machen. Mhm. Nicht? Und nach dem Krieg Wie der Krieg zu Ende war, natürlich ist ein Großteil der gewesenen jugoslawischen Luftwaffe bei den Partisanen untergekommen oder freiwillig oder wie oder was sie da gemacht haben, sind zu Positionen gekommen, die haben mich alle gekannt. Da haben sie gesagt, den Rang kann man gut gebrauchen. Da ist eine Flugzeugwerft, da soll er jetzt als die Organisationsabteilung leiten und das wieder alles aufbauen, also administrativ die technischen Sachen. Das habe ich dann gemacht und bin bald darauf, ja, das war so eine Art Zwangsarbeit, nicht wahr? Sind wir alle verurteilt worden, bin dann amnestiert worden, mit der Bedingung, dass ich einen Arbeitsvertrag auf 10 Jahre unterschreibe. Nicht? Das hat man alles so schön gemacht. Nicht? Man wollte dann die Leute, die nicht die Hände blutig gemacht haben, wie der Titel immer gesagt hat, denen wird nichts passieren. Na, man konnte mir nichts Schlechtes nachweisen. Im Gegenteil, die meisten haben gut für mich gesprochen oder alle. Und nachdem ich da Erfolg gehabt habe in diesem Werk, nicht, hat man mich dann angestellt. Und natürlich musste ich die erste Zeit so ganz schön ruhig sein. Nicht? Ich habe mich zwar in meine Wohnung bemietet in Agam, was aber nicht leicht war, aber man ist mir zur Hand gegangen, gerade meine Vorgesetzten in diesem Werk, weil ich ja da benötigt war, und habe dann tatsächlich September 1947 eine Wohnung bekommen und so konnte ich meine Familie daher bringen.
Aus Gurkfeld?
Aus Gurkfeld nach Agram.
So wie Sie früher ja sagten.
Na, und dann haben wir dazu ziemlich normal weitergelebt. Ich kann nicht sagen, ganz ruhig. Man hat mich einige Male bei Nacht oder irgendwie geholt zu NKWG oder wie die da geheißen haben, Gutbau und so. Immer wieder verhärt, immer wieder so. Mal was eine Verwechslung, mal was eine Verdächtigung, mal was eine Denunzierung von aus Kutsche aus denunziert worden.
Ja, ja.
Nur hat das der das so vorgebracht, dass ich gepflichtet wäre aus der königlichen Luftwaffe nach Deutschland, anstatt dass er klar gesagt hätte, er ist umgesiedelt. Entweder ja hat er das beswillig oder ist es missverstanden worden. Da bin ich wieder mal die längste Zeit verhört worden, als ich dann nachweisen konnte, dass ich als Pensionist über 100 Kilometer vom nächsten Flugzeug entfernt war. Na, dann war die Sache, das konnte ich ja mit Papieren nachweisen, nicht wahr? Dann hatte ich in dieser Hinsicht wieder mal Ruhe. Und nach 1948, als die Kommentarsache war, also mit Stalin, der Bruch, da waren wir ja auf einmal die Sichersten, nicht wahr? Da waren ja die Stalinisten den Tito gefährlich und nicht wir, weil die genau gewusst haben, von zwei Übel wählt man ja bekanntlich immer das Kleinere. Und für uns war das das kleinere Übel als wie der Russe, nicht? Für, ich meine,
verstehe, ja,
die, was nicht Partisanen waren,
ja,
nicht? Na, wir haben dann einigermaßen ruhig gelebt, nicht? Und ich habe dann, wie das Abkommen, das ich durch Zufall erfahren habe, denn man hat nie über Radio gehört, dass ein Abkommen geschlossen worden ist zwischen der deutschen Bundesregierung und der jugoslawischen Regierung, dass die Deutschen auswandern können, aber durch Zufall habe ich das einmal erfahren und dann bin ich zum deutschen Konsulat, aber so ganz versteckt.
Ohne noch die jugoslawische Staatsbürgerschaft zu haben.
Die haben wir alle automatisch gehabt, denn Tito hat gesagt, alles was nach September 1939 passiert ist, erkenne ich nicht an. Weder Schulden noch Diplome, das wird nicht anerkannt. Wer damals jugoslawischer Staatsbürger ist, ist auch heute. Nicht wie ich habe dann auch bald danach nach der Amnestierung einen Personalausweis bekommen, etwa, das war so ungefähr 1947. Und man hat dann so ziemlich, wie soll ich sagen, man war ja immer kontrolliert und alles, aber man hat eine gewisse Bewegungsfreiheit gehabt, zumindest in so einem Umkreis hat man weiter keine Fragen gestellt. Nicht? Es hat sich dann immer weiter beruhigt und ab 1948, kann ich sagen, haben wir so ziemlich normal gelebt. Nicht? Da waren wir eben niemand mehr gefährlich. Nicht?
Außer, dass ich Arbeitsdienst leisten musste und
keine
auf der Straße.
Ja, das haben wir alle müssen.
Zerkleinern musste, obwohl ich 6 Monate
ja, das, war. Das haben wir alle müssen, diese freiwilligen, sogenannten Arbeitsdienste.
Sogenannten freiwilligen Arbeitsdienste.
Ja.
Aber das war meine Schwesterzeit.
Ja, das haben alle müssen, das habe auch ich in meiner Freizeit machen müssen.
Gesundheitlich bin ich da ganz herabgekommen,
ja, ja, klar.
Weil ich eben schon durch die Schwangerschaft und die schwere Arbeit bei der größten Hitze, tagsüber, das ich war sicher, draußen arbeiten.
Das war in Gurkfeld noch?
Nein, in Zagreb.
War schon in Zagreb.
Ja, und ein Fundament haben sie gemacht für ein Krankenhaus, für eine Ambulanz. Und da hatten wir auch Missen an den Fundament, nicht wahr, den Grund mit der Schaufel und so weiter.
Ja, also das wollen wir so klären.
Meine Schwester Arbeit im Krieg.
Ja, das wollen wir so klären, das war nicht nur Deutsche verpflichtet, das war das allgemeine Volk, hat aufgerufen worden, gassenweise, nicht? Das war ja diese Gassen, Oldburg, also so wie da, ich weiß nicht, diese Blockleitung, oder wie man es genannt hat, ist eben dieser Block aufgerufen worden, da wird ein Arbeitsdienst gemacht, da wird die Autobahn gebaut, da wird das gebaut und da mussten eben alle, ohne Unterschied auf Nationalität, also das will ich gerade betonen, dass nicht wir als Deutsche direkt, nicht? So musste auch mein Betrieb, nicht wahr, Samstag nach der Arbeitszeit, also wir gehen hinaus. Wer geht, wer will nicht? Wer will nicht? Alle wollten wir.
Ja.
Alle wollten wir
alle
gehen.
Mussten wir. Alle mussten wir.
Ja, wer wird jetzt die Hand heben und sagen, nicht?
Ja. Ja. Gehört eine starke Hand.
Ja. Ja.
Sonst wäre ja auch weder Wien aufgebaut worden oder München aufgebaut worden, nicht? Wenn sich das gesamte Volk mithilft. Das ist natürlich eine Frau, die in anderen Umständen ist, ist furchtbar schwer, darauf hat man wahrscheinlich keine Rücksicht. Hätte man nehmen müssen. Bitte, wenn Sie fortfahren jetzt.
Ja,
deutsches Konsulat war das.
Ja, da bin ich zum deutschen Konsulat. Es war zum Glück oben auch eine Herzstation, ich habe mich krank gemeldet, nicht, weil das ist ja alles überwacht worden, nicht, wer da hereingeht, nicht, und wenn der Milizionär, dann habe ich eben die Überweisung für die Herzstation, aber es hat da niemand nicht weiter gefragt, nicht? Ich wollte mich ja abschützen.
Aber wenn ich richtig verstanden habe, in diesem Haus war eine Ambulanz oder sowas ähnliches.
Ja, eine Herzstation, so eine Ambulanz, wo EKGs gemacht wurden, nicht?
Aber nicht in Verbindung mit dem Konsulat.
Nein. Also wie gesagt, eine Etage oder zwei her.
Verstehe.
Na, ich bin da zum Konsulat, da habe ich meine Papiere vorgelegt, also der Umsiedlerausweis ist geblieben. Meine Frau hat an der Flucht alles weggeworfen, alle Dokumente, aber zum Glück hat sie diesen Ausweis übersehen, das war so eine Sache. Und dann habe ich denen erklärt, sage ich, ich möchte repatriiert werden. Sagt er, was verstehen Sie unter Repatriierung? Ja, sage ich, ich verstehe das, dass ich wieder zurück will, weil ich ein deutscher Staatsbürger geworden bin, Reichsbürger, sage ich, und als solcher müsste ich ja jetzt Anspruch haben, wieder hinauszukommen. Ja, was haben Sie, die Papiere, das und das? Ja, da steht aber Italienisch, Ihre Staatsbürgerschaft. Ja, sage ich, das ist aus dem Grund, weil ja das Italienisch, Goce wurde Italienisch aufgeteilt. Und der hat mir da Schwierigkeiten gemacht. Bin dann zum zweiten Mal hin, dann habe ich ihn ganz ehrlich gesagt, sage ich, wenn Sie die Geografie nicht kennen, dann bitte erkundigen Sie sich irgendwie, wer und was Goce sind, sage ich. Und seit wann es Italienisch ist und so weiter. Na, dann ist er auf einmal gegangen, hat mir Fragebögen gegeben. Und was das Unverschämteste war von den deutschen Sekretären, ich musste mit der kompletten Familie hinauf, was furchtbar gefährlich war, um zu überprüfen, ob wir auch Deutsche sind. Ob wir Deutsch sprechen, obwohl ich Papiere hatte. Und ich hatte sogar ein Papier gefunden, wo stand, bitte finden Sie sich heute Nachmittag um so und so viel im Kinosaal ein, zwecks Übernahme der deutschen Einbürgerungsurkunde. Das Papier war aber nicht von mir, sondern das war von meinem Vater, aber es war ja nur Karl Rankl und er hieß genauso wie ich, nicht wahr? Ein Datum, Geburtsdatum war nicht dabei und auf einmal hat er das Papier als etwas Großes angesehen, dagegen meinen Umsiedlerausweis, wo alles drin war, nicht wahr? Der Unterschrift von Sonderzug und von den Polizei Bevollmächtigten, das war für ihn alles also komische Zustände. Ne?
Ja, also
na, wir sind dann so paarweise da hinein, auf Umwegen ins Konsulat, nicht? Und jeder Einzelne ist überprüft worden, ob er Deutsch spricht und so weiter. Als wir dann ins Lager Piding kamen, dann auf einmal waren da 80% Volksdeutsche, die Jankovic, Jivanovic heißen haben, die kein Wort Deutsch kennen haben und so weiter. Also das habe ich als Unverschämtheit gefunden. Ich habe mich dann auch beschwert in der Stelle in Köln, nicht? Das wäre unnötig gewesen. Und später habe ich erfahren, ich hätte das alles nicht machen brauchen, sondern ganz einfach, das Konsulat hätte müssen sogar einen Pass ausstellen, um dass ich ohne den hinausgekommen. Aber wie gesagt, da musste ich den Weg machen, der anderen Volksdeutschen, die nicht eingebürgert worden sind, wie wir Gutscheher. Ja, kurz und gut, das hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich dann von Köln, über Köln ist das gegangen, über diese innere Abteilung da, nicht?
Ja.
Und über das französische Konsulat bzw. über die französische Ambassade, weil die mittlerweile da die Deutschen, die Ostdeutschen anerkannt haben, die Teilung, nämlich die Jugoslawien die Teilung Deutschlands anerkannt haben, dann sind die diplomatischen Beziehungen abgebrochen worden, nicht? Und dann hat das französische Ambassade in Belgrad vertreten und über die haben wir dann die Genehmigung bekommen, auszuwandern. Na, ich habe dann die Papiere gesammelt, alles, was ich so brauchte, aber alles so irgendwie versteckt. Man hat Furcht gehabt, nicht wahr? Immer so verdeckt, für was ich was brauche, nicht? Bis ich die Löschung bekommen habe von Belgrad, nicht? Und mein Werk...
Löschung, was heißt das?
Die Löschung.
Die Löschung als...
Die Staatsbürgerschaft musste gelöscht werden, die jugoslawische, ja. Weil wir die alle automatisch wieder hatten,
ja,
nicht?
Das haben Sie vorher gesagt, ja.
Ja, und so konnte ich dann 58 nach Deutschland umziehen.
1958, so lange also hat das...
Zwei gedauert. Jahre hat das gedauert, nicht?
Wissen Sie noch den Tag oder den, das Monat?
Ja, am 28. September 1958 sind wir an der Grenze im Grenzdurchgangslager Piding eingetroffen, nicht wahr? Und das war eines der schönsten Tage.
Piding, wo ist das hin?
Das ist an der deutsch-österreichischen Grenze, da bei Freilassing.
Ah, bei Freilassing, Piding,
ja.
Heißt das?
Piding.
Ah, Piding, noch nie gehört.
Mit 2D, ja, das war hier, so wie jetzt, das später da oben, wir sind Zirndorf oder wie.
Ja, ja, ja.
Da sind die Südostdeutschen durch dieses Lager geschleust worden, hier sind wir erfasst worden. Wie ich dem meine Papiere gezeigt habe, sagte, ja, um Gottes Willen, lieber Herr Rank, Sie hätten ja gar nicht brauchen, diesen schweren Weg. Man hätte sie ja missen. Ja, sage ich, ja, wenn die so gescheit und erfahren gewesen wie Sie hier, sage ich. Ja, was für ein Idiot sitzt denn da unten? Also irgend so ein junger, blonder Sekretär. Ja, sagt, Sie hätten sich am besten am Konsul wenden sollen. Ja, sage ich, das sehe ich heute auch. Sagt er, dann hätten Sie diese Schwierigkeiten nicht gehabt.
Wie ging dann der Weg weiter?
Ja, wir waren dann da einige Wochen in den Lager, da kam eine Kommission aus der Bundesrepublik und die hat uns dann auf verschiedene Länder aufgeteilt, nicht? Und ich habe ja verschiedene Teile Deutschlands schon gut gekannt, weil ich ja hier in mehreren Garnisonen eingesetzt war. Und dann habe ich gedacht, so Rheinland-Pfalz ist erst in den letzten Jahren mit Umsiedlern belegt worden, weil früher wollten die Franzosen da keinen annehmen, nicht wahr? Und hier war am meisten Platz, hier waren die besten Aussichten für Wohnung und für alles, nicht? Dann hat man mir geraten, ja, gehen Sie doch nach Rheinland-Pfalz und ich habe da ganz gut die Gegend schon so irgendwie gekannt, habe ich gedacht, das kann nicht schlecht sein, weil in Bayern, wo wir gern geblieben sind, das heißt, ach, da müssen Sie mindestens 6 Monate im Lager hier sitzen und so weiter, nicht? Hab gesagt, dann gehen wir am besten gleich dahin. Dann sind wir wieder nach Osthofen gekommen, ins Landesdurchgangslager, da waren wir nur einige Tage und dann, ja, wohin? Ja, gehen Sie am besten nach Landau, sagt er. Sie werden ja als 131er anerkannt, das ist ein Pensionist, eine Beamtenstadt, sagt, und Ihre Kinder werden schon, da haben Sie ja in der Umgebung von 30, 40 Kilometern verschiedene Städte, Ludwigshafen, Speyer, Karlsruhe, sagt er, da gibt es Arbeit für die Kinder, sagt er, und sie werden ja sowieso pensioniert sind, ja, als 131er.
Was ist das, ein 100?
Ja, das ist ein Paragraph, eigentlich nicht, das ist der Paragraph 131 für die gewesenen Staatsbeamten, also Staatsdiener, die schon, die ihren Dienstherrn verloren haben, aber bis 8. Mai 1945 mindestens 10 Dienstjahre hatten und ich hatte ja 18, nicht wahr? Sagte, sie werden ja sowieso entweder übernommen wieder in ihren Beruf oder werden pensioniert und genau so ist es gekommen, nicht?
Sie ließen sich also pensionieren und haben...
Ja, ich musste dann einen Antrag auf Wiederverwendung machen, ja, nicht wahr? Und man hätte mich sehr gerne als Flugleiter, weil solche waren sehr gefragt. Und dann in den Fragebögen habe ich natürlich angegeben, dass ich hirnbeschädigt bin. Ach Gott, den können wir ja nicht nehmen. Der kann die Verantwortung nicht tragen. Und wenn was passiert, dann können wir gar nicht zur Verantwortung ziehen. Pensionieren wir ihn am besten, sagt er, ist 51 Jahre alt und schon vorüber, sagt er, wir schicken ihn ganz einfach in Ruhestand, dann kann er sich ja noch was dazu verdienen und so ist dann gewesen.
Haben Sie dann wirklich die Möglichkeit gehabt, noch etwas zu tun, ja?
Ja, ich bin 3 Jahre beim Arbeitsamt gewesen, was immer wollte man mir nicht anbieten, oder vielleicht kleiner Karteiführer oder sowas, weil ich da ja aus meiner Zeit ist und mittlerweile bin ich dann Abteilungsleiter gewesen, Festangestellter, nicht wahr, einer der wichtigsten Abteilungen, Planung, Organisation und so. Und für sowas war kein Bedarf. Und meine Pension ist geregelt gewesen, nicht? Ich habe davon, und meine schwerbeschädigten Sache auch, ich habe davon ganz gut leben können. Dann habe ich mich eben so mit einer Versicherung befasst, so als Versicherungsinspektor und so, bis, oh, dass man eben die Zeit vertreibt, nicht? Na, und wie, ich hatte dann noch nach der Sozialversicherung meine Jahre, die ich ja nach dem Krieg, das ist mir anerkannt worden, nicht wahr? Und dann ein bisschen was vor dem Krieg, mit 18,5 bin ich ja weg, habe ich dann noch 2 Jahre gehabt. So habe ich meine 180 Monate zusammenbekommen, dann ist mir noch der Wehrdienst dazugekommen, in der deutschen Luftwaffe so, dass ich dann noch eine Angestelltenrente aus Berlin zur Pension bekommen habe und folgedessen heute ganz zufrieden leben kann. Nicht? Ich konnte meine Kinder fertig studieren lassen, nicht? Der Jüngste, wie ich früher erwähnt habe, ist nun seit... Ja, also mit meinem Jüngsten, wie ich gesagt habe, der ist seit 2,5 Jahren mit seinem Studium fertig, nicht wahr? Hat seine Anstellung und somit sind die Kinder jetzt alle versorgt. Und,
sagen Sie bitte noch, dass er in Stuttgart ist, nicht in Stuttgart?
Ja, in Stuttgart, also genau gesagt in Marbach. An einem Gymnasium hat er seine Stelle bekommen, aber in Stuttgart wohnt er, weil er da geheiratet hat, nicht eine.
Und der nächste Sohn ist in Vancouver?
Ja, der Sohn ist in Vancouver, hat 2 Mädchen, nicht? Und nachdem ich ja fast jedes Jahr drüben bin und er auch ab und zu mal kommt und ich jedes Mal ein Kind mitbringe, beherrschen die deutsche Sprache zu meiner und meiner Frau großer Freude, nicht wahr? Kann man sagen, ziemlich gut.
Das ist sehr erfreulich.
Ja.
Bitte, wenn Sie jetzt sagen würden.
Ja.
Lauter.
Ich freue mich immer sehr, wenn die Enkelinnen kommen. Sie sind sehr lieb, sehr anhänglich. Und sie sind gewillt, Deutsch zu sprechen und haben sich ganz besonders gefreut, dass sie nach Krastowitz mit darf. Die kleine Carla, das ist die jüngste, die jüngere von den von älteren Sohn, er hat 2 Töchter. Und das ist die jüngere. Und sie hat sich ganz besonders gefreut, nach Krastowitz mitzukommen. Und der Sohn hat auch gesagt, hat geschrieben, mir persönlich geschrieben, dass er großen Wert darauf legt, dass sie in der Kulturwoche beiwohnt, damit sie ihm viel davon erzählen kann.
Bitte.
Und sie freut sich auch, ihm das mitzuteilen.
Bitte, erzähl etwas jetzt. In welche Klasse gehst du?
Ich gehe in die 6. Klasse. Und ich bin 10 Jahre alt.
Das ist lauter.
Und meine Schwester, sie geht in die 7. Klasse und sie ist 12. Und sie war nicht hier, aber hoffentlich sie will. Und ich freue mich hier, es ist schön und hoffentlich kann ich noch einmal kommen. Und mein Opa und Oma sind hier mit mir und der kann auch nächstes Jahr, wenn ich komme, aber ich weiß nicht. Und
wann wirst du wieder zurückgehen?
Am 14. August.
Wann beginnt die Schule?
Bitte?
Wann beginnt die Schule?
Ich glaube, es ist an die 2. oder 3. September.
Welche Fremdsprachen lernst du?
Nicht jetzt, wir lernen nicht jetzt.
In der Schule?
Ich weiß nicht.
Nicht deutsche jetzt. Schule.
Du in gehst deutsche doch, Schule?
Ja, du gehst ja, doch am Samstag.
Ja, es ist bis 9 bis 12 morgen, nur Samstag einmal in die Woche. Und da gehe ich in die 4. Klasse.
Und lernst nur Deutsch?
Ja, das ist alles.
Das ist aber privat,
ja.
Auf den Wunsch der Eltern.
Ja.
Der bringt sie auch immer hin zur Schule.
Ja.
Und da lernen sie eben das Deutsch. Aber von der Schule aus haben sie keine Fremdsprache.
Verstehe.
Ja. Nächstes Jahr werden sie dann Französisch lernen.
Ja.
Das ist als Fremdsprache.
Und jetzt sag mir noch schnell, wo arbeitet dein Vater?
Er arbeitet an dieser
Elevator,
weißt du?
Aufzüge.
Ja, er guckt, dass alles gut ist.
Er guckt, ob alles gut ist. Und vielleicht der Opa das sagen würde.
Über die Tätigkeit vom Sohn?
Ja.
Ja, wie gesagt, er hatte das Glück, unter 11 Bewerbern als Regierungsinspektor eingestellt zu werden, nicht? Und hat ein Gebiet von Vancouver zu kontrollieren, damit alle Aufzüge immer den Vorschriften entsprechen. Und die neu gebauten Hochhäuser natürlich müssen besonders streng kontrolliert werden, bevor die Betriebserlaubnis durch seine Unterschrift erteilt worden werden kann.
Ja.
Weil er trägt ja die ganze Verantwortung, wenn da was passiert. Nicht? Und bis jetzt ist alles immer glatt gegangen und wie gesagt, er ist sehr zufrieden, weil er ja jetzt in einer sicheren Position ist, also im Staatsdienst.
Was hat er studiert?
Er hat Maschinenbau studiert.
Ja. Studiert. Danke. Und jetzt haben Sie noch nicht vom dritten Sohn erzählt.
Ja, also wir haben dann noch die ältere Tochter. Ältere Tochter, die hat in Deutschland einen Amerikaner, gebürtigen Amerikaner namens Robert Meyer kennengelernt, der aus Berlin stammt, aber drüben geboren und aufgewachsen ist. Er ist Elektronikingenieur und waren 5 Jahre hier und die Caroline, die schon auch hier in Krastowitz war, ist in Heidelberg geboren und mit 7 Jahren sind sie dann nach Amerika gezogen, weil er dahin versetzt worden ist nach Cap Kennedy, da in die Equipe von Werner von Braun, nicht? Und nach Auflösung dieser dieser Raumfahrtsache nicht wahr, wie das alles abgebaut ist worden, ist er dann in seinem Fach wieder versetzt worden, also nach Miami, Airport Miami, und jetzt ziehen sie gerade nach Vermont um, weil er oben wieder eine neue Stelle hat. Und das Mädchen spricht und schreibt auch fließend Deutsch.
Also ihre Enkelin, die Caroline.
Die Enkelin, die Caroline, ja. Die war auch schon hier und wie gesagt, man war auch sehr überrascht, dass sie so gut Deutsch spricht. Und wir legen eben großen Wert darauf, dass die Kinder, dass die deutsche Sprache gut beherrschen, im Wort und in Schrift. Und bis jetzt sind wir sehr zufrieden damit.
Sehr schön.
Ja, dann ist das alle.
In Krastowitz?
Ja, mit der Caroline zusammen. Ich war vor 3 Jahren, waren wir zum letzten Mal hier. Und ist zurzeit in Vancouver, nicht? Und die Kleine ist halt her. Haben wir so ein bisschen einen kleinen Tausch gemacht, nicht? Und sie hat Chemie fertig gemacht bei der BASF, nicht wahr? Ihr Mann ist da auch Chemotechniker angestellt in der Annalin, nicht? Diese BASF, Badische Soda- und Annalinfabrik, nicht?
Ja,
dieses große
verstehe,
Werk
ja.
In Ludwigshafen. Alles auch in bester Ordnung, nicht wahr? Sind sehr zufrieden und wir ebenfalls.
Und hat und Ihr Mann ist?
Von der
jüngsten Tochter?
Chemotechniker.
Ach, Chemotechniker, habe ja. Ich leider überhört.
Ja, der ist Chemotechniker hier, nicht wahr? Hat hier auch ausgelernt als Laborant und hat dann weiter studiert und jetzt als Techniker hat eine gute Position und sind eben auch sehr zufrieden mit dem Los in Deutschland und wir können sagen, dass wir gute deutsche Bundesbürger sind.
Schön.
Aber wir haben nicht vergessen, österreichische Abstammung sind und Kutscher. Das wird immer Wert darauf gelegt, dass wir Kutscher sind und das bei jeder Gelegenheit. Ich will noch das eine erwähnen, bei der Hochzeit, das sind doch Schwaben, eine industrielle Familie, nicht? Also eine sehr angesehene Stuttgarter Familie, nicht? Und die wollten ja wissen, wo wir her sind und so weiter, dann musste ich eine ganze Geschichte über Kutscher erzählen und noch 2 Kutscher-Lieder vorsingen. Und die waren sehr begeistert, nicht wahr? Von den allen, was sie da so über Gucci gehört haben.
Schön. Ein sehr schicksalsreiches Leben, ein sehr interessantes Leben.
Kann man sagen,
ja. Geführt. Und eigentlich hat sie das Schicksal doch in eine günstige Bahn geführt, denn wenn sie nicht von unten heraufgekommen wären, wäre sicherlich nicht so eine vorteilhafte Zukunft für ihre Kinder.
Nein.
Ganz, ganz besonders nicht. Überhaupt keine Rede von einer guten Zukunft für die Kinder unten.
Nein.
War keine Aussicht.
Ja.
Überhaupt nicht. Und die Kinder haben gesagt, wenn ihr Eltern nicht geht, wir werden gehen. Und das wollten wir wollten uns doch nicht trennen von den Kindern, nicht wahr?
Nun, wir wollten ja sowieso
und
gehen.
Wir wollten und so hinausgehen, nicht wahr? Wir wollten die Umsiedlung unbedingt. Und so hatten wir das Glück, dass wir eben alle zusammen herausgekommen sind.
Dankeschön. Herr Ranke, vielleicht würden Sie noch einmal sagen, was Sie eingangs sagten. dass diese Befragungen hier Ihrer Meinung nach eine Lücke schließen bezüglich der jüngeren Geschichte der Gucci?
Ja, ich bin der Ansicht, dass wir gerade über diese Themen, über die Einzelschicksale bis heute eigentlich ein zusammenfassendes Werk haben, nicht? Damit unsere Kinder und die weiteren Nachfahren sehen, was dann weiter aus den Gutschern geworden ist. Wir haben ja wunderbare Bücher, nicht? Von Erich Betschauer, nicht wahr? Und dann das Wörterbuch und also 100 Jahre Gutscher oder das jetzt neueste Buch, ich weiß schon gar nicht, wie sie alle heißen.
Das Jahrhundertbuch, ja, das Festbuch.
Und so weiter, aber die beschreiben alle schön die ganze Geschichte von Gucci, aber gerade den Anschluss und das weitere Schicksal hat man nirgends so zusammenfassend. Und das sind gerade meine zwei Söhne sehr interessiert, nicht wahr? Weil die ja alle noch klein waren. Der eine ist ja erst im Jahre 50, Ende 50 geboren. Der weiß ja von denen allen nichts, nicht wahr, was er so von uns hört. Und als Germanist hätte er gern ein Werk oder wenn möglich alle diese Werke, die über das Schicksal der Gutscher, von der Ansiedlung bis zu dem Tag, wo halt vielleicht das jetzige besprochene Werk enden wird, nicht?
Richtig, ja.
Ja, weil er hat oft erwähnt, dass er ja auch seine Doktorarbeit machen will, nicht? Und es ist sehr leicht möglich, dass er sich so ein Thema aussuchen wird, nicht?
Ja, wir suchen ja nach einem Dissertanten, der diese Arbeit durchführt. Und es wäre geradezu ideal, wenn ein Gutscher das schriebe. Also wenn ein Gutscher aus diesen vielen Erlebnisberichten eine Geschichte, also die jüngste Geschichte der Gutscher schriebe. Derzeit ist daran gedacht, dass die Universität Graz das durchführt. Soweit haben wir das abgesprochen, aber ob das dann wirklich auch sein wird, das ist die große Frage. Denn es muss einer schreiben, der großes Interesse daran hat. Und es soll nicht einer schreiben, der darauf gestoßen werden muss. Mhm. Der schreiben muss, weil er eben das Doktorat erlangen will. Es soll einer diese Arbeit machen, der von sich aus, also vom Blut her, wenn wir es vielleicht sagen wollen, von der Abstammung her, von der Herkunft her, an dieser neueren Geschichte der Gucci interessiert ist. Und es ist gut, Herr Rankl, wenn Sie uns das sagen, denn wir haben damit bereits jemanden im Vorgriff, nicht im Visier sozusagen,
ja,
nicht?
Ja.
Und wenn das mit der Universität Graz nicht klappt, dann können wir in die Ferne gehen und einen Gutscher suchen. Ich danke sehr für diesen Hinweis, wie ich denn überhaupt danke für dieses sehr interessante Erleben, für dieses Schicksal, das Sie mir hier erzählt haben.